Anstand am besten. Mein Name ist Birte Steinkamp und heute dreht sich alles endlich mal wieder um eure Fragen und meine Antworten. Ich habe euch auf meinem Instagram-Kanal gefragt, was ihr gerne rund um das Thema Business-Etikette, Knigge und gutes Benehmen und vielleicht auch direkt zu mir wissen möchtet. Denn manchmal geraten wir ja so in Situationen, bei denen wir uns fragen, was wäre denn jetzt angemessen oder ups, habe ich mich da irgendwie blöd verhalten? Genau dafür sind solche Folgen wie diese. Und wenn dir nach dieser Folge eine weitere Frage einfällt, dann immer gerne raus damit und in meine Richtung. Schreib mir über Instagram oder einfach per E-Mail an post@birtesteinkamp.de. Los geht's mit Lisas Frage. Alltäglich, wie ich finde, auch bei mir. Sie lautet: Muss ich auf jede WhatsApp antworten? Auch wenn du jetzt denkst, hey komm, Kniggetrainerin, klar sagst du, ja, das muss man, ist das nicht ganz so eindeutig, wie es scheint. Manchmal sitze auch ich vor meinem Handy und denke mir, muss ich darauf jetzt antworten? Oder muss ich darauf jetzt antworten? Oder muss ich darauf jetzt antworten? Oder auch, muss ich darauf jetzt antworten? Du merkst vielleicht schon an den unterschiedlichen Betonungen, es kommt mal wieder auf den Kontext an. Selbstverständlich, liebe Lisa, ist es höflich, auf eine WhatsApp zu antworten. Aber es ist nicht immer nötig. Denn sonst gäbe es ja nur noch endlose Dauerschleifen aus Danke, Bitte, Du auch, Dir auch, Dito und so weiter. Und das braucht kein Mensch. Wenn alle nötigen Informationen ausgetauscht sind, kannst du dich aus dem Chat verabschieden. Bedeutet, Olli schreibt einen schönen Abend noch, du schreibst Dankeschön, den wünsche ich dir auch und gut ist. Dann muss Olli nicht nochmal Danke schreiben oder das kleine Faulheits-Danke, den Daumen hoch-Emoji schicken. Ist okay, aber überflüssig. Wenn dir aber eine konkrete Frage gestellt wird, dann solltest du auch antworten. Und zwar dann, wenn du die Antwort kennst oder aber, sollte das länger dauern, absehen kannst, wann du die Antwort kennst. Auf Ollis Frage, ob ihr euch am Samstag auf einen Kaffee verabreden wollt, solltest du entweder direkt zu- oder absagen oder auch sagen, ey, ich muss das noch gerade mit meinem Babysitter besprechen, ich melde mich morgen bei dir. Dann weiß Olli nämlich Bescheid und starrt nicht stundenlang sorgenvoll auf sein Display und grübelt darüber nach, was er wohl falsch gemacht haben könnte. Tipp also auch für alle, die oft auf Antworten warten, stellt eine konkrete Frage. Ein Satz wie, wir könnten ja mal die neue Serie auf Netflix schauen, ist keine konkrete Frage. Wer darauf keine Antwort oder gar erwartete Jubelschreie erntet, der braucht sich nicht zu wundern. Noch so ein Klassiker sind Fragen in Gruppenchats. Fragen, die für ein echtes Durcheinander sorgen können. Und hör dir hier gerne auch nochmal meine Folge 22 an. WhatsApp und Co. heißt die. Da kläre ich nämlich über all diese Dinge über WhatsApp auf. Da wäre zum Beispiel, hat jemand Lust, heute Abend ins Kino zu gehen? Auf diese Frage erhältst du endlos viele, unnötige oder halt gar keine Antworten. Frag lieber, wer hat Lust, heute ins Kino zu gehen? Dann können sich nämlich die, die keine Lust haben, direkt zurückhalten und das sollten sie übrigens auch tun. Wenn du in einer Gruppenfrage nicht direkt angesprochen wirst, musst du nicht antworten. Den ganzen Verein aufhalten, tun dann vor allem so ausführliche Erklärungen, warum du nicht mit ins Kino gehen willst oder kannst. Aber das war nicht die Frage. Insgesamt gilt also, wenn wir uns gegenseitig so wenig wie möglich auf den Wecker gehen wollen, dann sollten wir alle konkrete, präzise, eindeutige Fragen stellen und auch nur auf diese genauso konkret und unmissverständlich antworten. Die nächste Frage kommt von Tom53. Sie lautet: Wer hat das eigentlich alles erfunden? Ich denke mal, lieber Tom, du meinst all diese Knigge-Regeln wie wer gibt wem die Hand zuerst, welches Messer zum Fisch, welches zum Fleisch oder auch welche Klamotte ist wann angemessen. Als erstes möchte ich einmal klarstellen, jeder und jede kann tun und lassen, was er oder sie möchte. Ihr müsst halt nur mit den Konsequenzen leben. Es gibt keine Anstandsgesetze, es gibt lediglich Empfehlungen. Das Wissen um diese Empfehlungen macht das Leben leichter und lässt dein Auftreten sicherer wirken. Und wer möchte das nicht? Aber zurück zur Frage. Es hat sich niemand hingesetzt und eine Tabelle verfasst, wie man sich in welcher Situation verhält, was man wann anzieht oder was man wann zu wem sagt. Auch Knigge nicht. Denn gutes Benehmen ist eine Haltung, keine Regelkonformität. Der Anspruch daran, ein anständiger Mensch zu sein und gut miteinander umzugehen, hilft, dass ein soziales Miteinander überhaupt möglich ist, dass eine Gesellschaft funktioniert. Und wie wir höflich, aufrichtig und wertschätzend miteinander umgehen, das hat sich über Jahrhunderte entwickelt. So haben nahezu alle Empfehlungen von heute ihren Ursprung im Gestern. Nehmen wir zum Beispiel das Händeschütteln. Schon in der Antike gab es Abbildungen an Wänden oder auch auf Vasen oder anderen Gefäßen, die dieses Ritual des Händeschüttelns zeigen. Durch das Händereichen hat man ausgedrückt, ich komme in Frieden, ich habe keine Waffe in der Hand. Und weil diese mit rechts gezogen wurde, reichte man sich eben auch die rechte Hand. Das Schütteln drückte aus und ich habe auch nichts in meinem Ärmel versteckt. Ist schon fast ein bisschen witzig, wenn man heute so drüber nachdenkt. Ja, aber es ist eine Geste, die es bis in unsere heutige Zeit geschafft hat. Solche Gesten sind aber nicht überall auf der Welt gleich. Ein Zeichen dafür, dass sich gutes Benehmen in verschiedenen Kulturen unterscheidet und auch dafür, dass gutes Benehmen aus Traditionen entsteht, woraus wiederum die Sitte entsteht. Wikipedia definiert die Sitte als eine durch moralische Werte, Regeln oder soziale Normen bedingte, in einer bestimmten Gruppe oder Gemeinschaft entstandene und für den Einzelnen verbindlich geltende Verhaltensnorm. Meist beruht sie auf Tradition und Gewohnheit. Zitat Ende. Je nachdem, wo du dich aufhältst, gelten unterschiedliche Verhaltensweisen als höflich. Während wir hier in Europa zum Beispiel beim Essen so wenig Geräusche wie möglich machen, drückt lautes Schmatzen in asiatischen Ländern aus, dass das Essen besonders gut schmeckt. Auf die Frage, wer das alles erfunden hat, kann ich also nur antworten, wir alle gemeinsam, und zwar im Laufe vieler Jahrhunderte. Und heute kommt noch der Aspekt der Wissenschaft hinzu, die in all diese Empfehlungen über angemessenes Verhalten hineinfließen. Wir haben Erkenntnisse dazu, welche Körperhaltung wie aufs Gegenüber wirkt, wie unsere Stimme wirkt, welche Gesten wie beim Gegenüber ankommen und auch, womit wir uns schnell ins Ausschießen. Konstanze fragt, was war die witzigste Frage in einem Seminar? Gar nicht so einfach, liebe Konstanze. Und auch wenn in meinen Seminaren viel gelacht wird und wir alle mal gut drauf sind, sind die meisten Fragen doch eher ernst gemeint und zum Thema passend und nicht immer so witzig. Schmunzeln musste ich aber mal über die Frage, wie lernt man als Kniggetrainerin eigentlich einen Mann kennen? Ja, zumindest brachte das mein Publikum zum Lachen und wahrscheinlich hätte es den Mann an meiner Seite nicht vorher schon gegeben, wäre es vielleicht wirklich abschreckend, beim ersten Date zu sagen, ich bin übrigens Kniggetrainerin. Dazu passt doch schon ganz gut die nächste Frage. Die lautet, machen Sie das alles auch privat? Klare Antwort, ja. Zumindest soweit es die Umstände zulassen und soweit es zur Situation, zu anderen Menschen und zur ganzen Umgebung passt. Ich habe ja eben schon gesagt, Knigge ist eine Geisteshaltung und ich bin davon überzeugt, dass ein guter Umgang miteinander wichtig ist. Wer wäre ich denn, wenn ich das nicht auch selbst leben würde? Und zwar nicht aus Prestigegründen, sondern aus meiner inneren Haltung heraus. Wenn ich privat auf all meine Empfehlungen pfeifen würde, dann wäre das ja wie Wasser predigen und Wein trinken. Zugegeben, es gelingt auch mir nicht immer. Auch ich bin mal genervt, mir rutscht auch mal ein schiefes Wort raus und manchmal übersehe ich auch, wenn ich jemandem die Tür hätte aufhalten können. Das ist menschlich und kleine Fehltritte sollten wir uns gegenseitig verzeihen, zumindest solange niemand verletzt oder in Gefahr gebracht wird. Aber ich gebe mir Mühe, mit meinen Mitmenschen aufmerksam und achtsam umzugehen und nicht meinen eigenen Vorteil im Fokus zu haben. Andere Dinge habe ich mir einfach angewöhnt, eine Serviette zu benutzen, bevor ich aus dem Glas trinke zum Beispiel, die Suppe vom Körper wegzulöffeln, zuerst anderen Wasser einzuschenken oder anderen den Vortritt zu lassen oder auch ganz praktisch eine E-Mail höflich zu verfassen. All das ist Trainingssache. Gleichzeitig könnt ihr mich privat aber auch mal dabei erwischen, wie ich Pizza aus dem Karton esse oder wie ich selten, aber auch mal zu spät komme. Wie ich mal vergesse, eine Antwort zu verfassen oder wie ich ausnahmsweise auch mal jemandem ins Wort falle. Niemand ist unfehlbar und selbst bei größtem Anspruch an gutes Benehmen und an mich selbst werde ich manchmal erwischt. Wenn ich es nur selbst bin, die mich da erwischt, dann kann ich damit wunderbar umgehen. Ich mache es dann einfach das nächste Mal besser. Wenn mich jemand anderes erwischt, kann ich mir natürlich sofort so ein und das ist jetzt Knigge oder und das passiert dir als Kniggetrainerin anhören. Wenn ich zum Beispiel ein Glas umwerfe oder einen Fleck auf der Bluse habe. Aber, und das werde ich nicht müde zu betonen, Tollpatschigkeit hat nichts mit schlechtem Benehmen zu tun. Und leider habe ich auch dazu so ein gewisses Talent. Die Frage ist dann aber einfach, wie ich damit umgehe. Und mal ehrlich, wenn gerade mir solche Kleinigkeiten passieren, macht's das doch für andere erst recht entspannt, oder? Trotzdem bemühe ich mich, all das, was ich erzähle, auch selbst zu leben. Schon allein wegen meiner Glaubwürdigkeit und auch einer gewissen Vorbildfunktion. Oder würdest du zum Beispiel einem Zahnarzt vertrauen, der selbst ungepflegte Zähne hat? Einem Friseur mit fettigen Haaren und rausgewachsener Farbe? Oder einem Modeboutique-Besitzer in ausgeleierten Jogginghosen? Hat eben auch was mit Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu tun. Anne Goldig. Was für ein schöner Name. Anne Goldig fragt, gibt es Knigge auch in anderen Ländern? Selbstverständlich, liebe Anne, nur nicht überall unter der Bezeichnung Knigge. Denn dieser Name kommt ja von Adolf Franz Friedrich Ludwig Freiherr Knigge, der mit seinem Buch über den Umgang mit Menschen die Basis für unsere heutigen Regeln, und dabei zeichne ich gerade Anführungszeichen in die Luft, für unsere heutigen Regeln gelegt hat. Darüber erzähle ich übrigens auch ganz ausführlich in meiner Folge 26, die heißt Knigge Goes 2021. Also wenn du das genauer wissen möchtest, wer Knigge war und was der so alles gemacht hat, dann hör da nochmal rein. Wenn wir nun Knigge aber nicht als Regelwerk betrachten, sondern als Handreichung für einen guten Umgang miteinander und wenn wir dann dazu berücksichtigen, dass sich gutes Benehmen, und das habe ich ja eben schon bei der zweiten Frage beantwortet, aus Kultur, Tradition und Sitte entwickelt, ist auch klar, dass es zumindest so etwas wie Knigge in jedem Land gibt. Anstatt nach Knigge in Afrika, könntest du also auch nach Sitten oder Etikette in Afrika googeln und würdest auf dieselben Ergebnisse stoßen. Für uns Deutsche ist es nur einfach unmissverständlich, das Wort Knigge als Synonym für gesellschaftliche Verhaltensregeln zu benutzen. Darum heißt ja auch jeder kleine Ratgeber, der sich in irgendeiner Form mit Regeln beschäftigt, Knigge, Punkt, Punkt, Punkt. Also Büroknigge, Freundschaftsknigge, was gibt's denn noch? Restaurantknigge, Tischsittenknigge, Krawattenknigge. Es gibt ja heutzutage Knigge-Ratgeber zu wirklich jedem kleinen Thema. Neulich auf einer Business-Veranstaltung hat mich meine Freundin Katharina gefragt, wie redet man sich an, wenn man sich auf Social Media duzt und sich dann im wahren Leben begegnet? Spannende Frage. Und diese Frage ist tatsächlich eine aus dem Leben. Stand sie doch plötzlich einer Dame gegenüber, die sie digital kennt, ihr aber zum ersten Mal live begegnet. Auf Facebook wurde sich bereits geduzt und nun stand genau diese Frage im Raum. Du oder sie? Die Antwort darauf ist nicht so ganz einfach, beziehungsweise nicht ganz eindeutig, denn es gibt auch hier wieder einige Wenn-Danns zu beachten. Und ich erzähle euch mal, wie ich selbst damit umgehe. Wie ihr wisst, bin ich Sieht's-Fan, zumindest wenn ich die Menschen noch nicht kenne. Auf Instagram und hier in meinem Podcast duze ich euch zwar, euch als Publikum, also als breite Masse. Würde ich nun einer oder einem von euch persönlich begegnen, würde ich ganz klar zunächst einmal siezen. Das finde ich höflich. Es sei denn, wir haben schon mal Kontakt via Du-Anrede gehabt, ein paar Nachrichten hin und her geschrieben zum Beispiel, uns über den einen oder anderen Post von mir ausgetauscht Und zwar als persönliche Nachrichten und nicht nur mit einem Kommentar und einem Like unter dem Post. Dann wäre ich auch direkt beim Du, würde das aber ansprechen, um sicher zu gehen. Wollen wir beim Du bleiben, würde ich dann zum Beispiel fragen oder eben gefragt werden und alles wäre klar. Werde ich aber in Präsenz gesiezt von der oder dem anderen, so ganz automatisch, dann passe ich mich selbstverständlich auch diesem Sie an. Es gibt nur die eine Faustformel, dass man sich grundsätzlich so lange siezt, bis einvernehmlich das Du angeboten und angenommen wurde. Wenn ihr beide es als selbstverständlich und angenehm empfindet, beim Social Media Du zu bleiben, dann ist das vollkommen in Ordnung. Es kommt auch darauf an, ob man sich nur einmal eine Nachricht zugeschickt hat mit »Wow, toller Post von dir« oder ob schon ein ausführlicher Austausch, also ein richtiges Gespräch stattgefunden hat. Klärt das einfach gleich zu Beginn der Begegnung und dann ist alles für beide viel entspannter. Tommy on the Road fragt, gibt es wirklich eine Bestecksprache? Ja, lieber Tommy, die gibt es. Aber nicht so ausführlich, wie es manche Webseiten zu erklären versuchen. Und mal ehrlich, das braucht auch keiner. Wir haben eine verbale Sprache zur Verfügung und mit dem Service zu sprechen, ist immer die beste Wahl und sollte die erste sein. Für deinen Besuch in einem Restaurant gibt es zwei wichtige Versionen, das Besteck abzulegen. Die 20 vor 4 und die 20 nach 4 Position. Stell dir den Teller einmal als Uhr vor, oben die 12, unten die 6. Bei der 20 vor 4 Position liegt dann das Messer auf der 4 und die Gabel auf der 8, so als wäre es 20 vor 4. Dabei zeigt die Messerklinge unbedingt zu dir und Gabel und Messer überkreuzen sich leicht, zumindest sofern das mit Pommes und Steaks auf dem Teller möglich ist. Damit drückst du aus, ich mache nur eine Pause, gleich geht's weiter. Bist du satt und fertig mit dem Essen, dann positionierst du das Messer an derselben Position, also auf der 4, und die Gabel direkt darunter, als wäre es 20 nach 4. Wichtig ist dann noch, dass ein einmal aufgenommenes Besteck nicht mehr das Tischtuch berührt. Es wird also nicht an den Tellerrand gelehnt, sodass die Soße noch schön am Griff runterlaufen kann, sondern gänzlich auf den Teller gelegt. Übrigens auch so eine Sache, die ich privat absolut pingelig im Griff habe und umsetze. Reine Gewöhnungssache. Olivia fragt, muss man jemandem die Autotür aufhalten? Müssen, liebe Olivia, tut man schon mal gar nichts. Aber es ist natürlich höflich. Hast du Fahrgäste bei dir im Auto, ist es eine wirklich reine Höflichkeit, zum Einsteigen die Tür aufzuhalten und dann eben auch zu schließen, bevor du selbst Platz nimmst. Besonders dann, wenn da jemand mit einem üppigen Kleid unterwegs ist oder wenn du vielleicht noch den Regenschirm für jemanden hältst. Wenn du danach auf deine Fahrerseite gehen möchtest, geh unbedingt vor dem Auto her und nicht hinten ums Auto herum. Das ist ein bisschen unheimlich für alle, die schon im Auto sitzen. Du solltest immer sichtbar für alle sein. Wenn du mehrere Fahrgäste chauffierst, dann hältst du zuerst der wichtigsten Person, quasi deinem Ehrengast, die Tür auf. Und das ist die Beifahrertür, denn das ist der Platz Nummer 1. Wahrscheinlich werden sich die Fahrgäste auf der hinteren Bank selbst die Tür öffnen und sich setzen, anstatt jetzt lange herumzustehen und auf dich zu warten. Wir halten das ja in der Praxis eher unkompliziert. Der Vollständigkeit halber aber hier auch noch die Bedeutung der Sitzplätze. Der Platz hinter dem Beifahrersitz ist der zweitwichtigste Platz und hinter dir sitzt die dritte Person in der Rangfolge. Das alles gilt, wenn du privat unterwegs bist und selbst fährst. Gibt es einen Chauffeur, zum Beispiel auch einen Taxifahrer, so ändert sich die Wahl des Platzes nach Rang. Dann gilt der Sitz hinten rechts, hinter dem Beifahrer, als Nummer 1. Daneben, hinter dem Chauffeur, ist die Nummer 2 und der Beifahrerplatz wird zum letzten Platz. Da sitzt übrigens auch der oder diejenige, der oder die bezahlt. Frau Müllerin möchte wissen, haben Sie selbst auch Angst, etwas falsch zu machen? Klasse Frage. Da ich davon überzeugt bin, dass es kein falsches, sondern nur ungeschicktes Verhalten gibt, habe ich davor keine wirkliche Angst. Aber auch ich bin mal unsicher, wenn ich in unerwartete oder unbekannte Situationen komme. Die Sorge bezieht sich dann aber eher darauf, nicht so souverän wirken zu können, wie ich es gerne hätte. Oder, und das ist auch eine große Sorge, mich anderen gegenüber durch Unaufmerksamkeit so ungeschickt zu verhalten, dass ich sie zum Beispiel in Verlegenheit bringe oder dass ich ihnen durch was auch immer nicht den nötigen Respekt zolle. Ich halte mich in solchen Situationen an die Tipps, die ich auch meinen Coaches oder meinen Seminarteilnehmenden mitgebe. Nachfragen oder nachmachen. Kommunikation und Imitation sind wirklich die Tipps für Situationen, in denen man sich unsicher fühlt. Bedeutet konkret, da steht nun die eine wichtige Person vor mir, von der ich weiß, sie hat irgendwelche Titel, gleich mehrere, aber ich weiß nicht genau welche. Dann frage ich halt nach. Bitte entschuldigen Sie aber, bevor ich mich hier in die Nesseln setze, wie darf ich Sie denn anreden? Oder bitte entschuldigen Sie, bevor ich unhöflich bin, wie darf ich Sie denn ansprechen? Noch nie hat jemand auf diese Frage merkwürdig reagiert. Und wenn eine Person dann wirklich eingeschnappt, ein bisschen pikiert ist und sich in der eigenen Ehre gekränkt fühlt, dann wäre das ihrerseits überhaupt nicht stilvoll. Wie sagte Sigmund Graf so schön, einen Namen hat man, wenn man keinen Wert auf seine Titel legt. Aber das nur so nebenbei. Ich habe das zum Beispiel bei meinem ersten Seminar für angehende Diakone in einem katholischen Priesterseminar gemacht. Ich hatte einen Termin mit dem Subregens und war mit der korrekten Anrede einfach nicht vertraut. Also habe ich nachgefragt. Lieber stelle ich zu Beginn eines Gespräches diese Frage, als dass ich mich eine Stunde lang um die korrekte Anrede herumschummle und ja ihm so gegebenenfalls wirklich auf den Schlips trete. Außerdem ist man das ganze Gespräch über abgelenkt und fragt sich immer, was wäre denn jetzt richtig? Ach, wenn ich nur wüsste, wie man ihn anspricht. Noch schlimmer ist es, wenn man selbst dann in so einem Gespräch 2-3 Mal mit Namen angesprochen wird, man diese Höflichkeit aber nicht zurückgeben kann. Wäre eine dritte Person dabei gewesen, so hätte ich mich ja meines zweiten Tipps Imitation bedient. Egal, ob es um Anreden oder um Verhalten zu Tisch geht, schau einfach, wie es die anderen machen und da am besten, wie es die ranghöchsten Personen oder die Gastgeber selbst machen. Wenn du ihnen nacheiferst und sie selbst halten ihr Verhalten ja für korrekt, sonst würden sie es ja nicht machen, dann kannst du zumindest in ihren Augen nichts falsch machen. Also kann es durchaus sinnvoll sein, sich in so manchen Situationen erst einmal zurückzuhalten und zu beobachten. Die letzte Frage für heute kommt von Sandra. Können Sie im Restaurant in Ruhe essen oder gucken Sie immer nur, was andere für Fehler machen? Eine wunderbare Frage, Sandra. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich kann ganz wunderbar entspannen und in Ruhe mein Essen genießen, ohne nach rechts und links zu schauen und zu kontrollieren, ob da auch alles kniggekonform abläuft. Schließlich gehe ich ja auch für mich essen und konzentriere mich dann lieber auf meine Gäste und meine Tischnachbarn. Hier aber auch nicht kontrollierend. Ihr würdet mich niemals dabei erwischen, wie ich am Tisch ungefragt Ratschläge gebe, wie das Kuvertbrot isst man übrigens so, den Löffel hält man übrigens so. Nein, so geht das nicht. Die Suppe löffelt man so. Niemand mag Klugscheißer. Verzeiht den Ausdruck, aber so ist es nun mal. Und was möchte ich, wenn ich mit meinen Freunden essen gehe? Richtig. Wie jeder andere auch, eine entspannte Stimmung, in der sich jeder wohlfühlt und keine verkrampften Menschen, die sich in meiner Gegenwart nicht zu essen trauen. Es wäre mir selbst auch viel zu anstrengend, ständig zu beurteilen. Und zugegeben, ganz laute Schmatzer oder Menschen, die mir beim Sprechen ihr Durchgekautes im Mund präsentieren, machen mich schon ein bisschen nervös. Aber das hat nichts mit meinem Job zu tun. Das mochte ich auch vorher nicht. Es gibt keine Situation, die mich so sehr aus der Bahn werfen könnte, dass ich ungefragt eingreife. Denn eine der wichtigsten Empfehlungen, an die ich mich selbst halte und die ich euch allen als Fokus aus dieser Folge mit auf den Weg geben möchte, lautet: Die Kunst ist, über vermeintlich falsches Verhalten von anderen bewusst hinwegzusehen. Ich sage danke für eure Fragen und lade dich noch einmal herzlich ein, mir weitere zu schreiben und dich auf meinem Instagram-Account mit einzumischen. Es ist für mich wahnsinnig spannend zu erfahren, was dich so umtreibt und welche Situationen dich vielleicht verunsichern. Mach es gut und bleib anständig.